Guten Morgen nochmal alle zusammen. Es ist schon später Morgen, aber ich hoffe, ihr seid noch halbwegs fit, dass es noch geht. Übrigens, es gibt da noch Plätze, gell? Wenn jemand da steht und sitzen will, es gibt noch da vorne einige Plätze, die ihr einnehmen könnt. Der Predigtext für diese nächste Kasachstan-Viertelstunde ist in Apostelgeschichte 3. Und da, ich lese da die Verse 1 bis 12. Apostelgeschichte 3, 1 bis 12. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seinem Mutterleib an lahm war, wurde dabei getragen und setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen, und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesu verherrlicht. Soweit. Hier im Kapitel 3 der Apostelgeschichte sind wir immer noch in den Flitterwochen der ersten Christengemeinde. Das war spannend und aufregend. Flitterwochen sind meistens spannend. So auch hier. Tausende Menschen kamen zum Glauben. Die Gläubigen waren einmütig beisammen. Jeder gab, was er hatte. Sie fanden Gunst bei Menschen. Und hier wurde ein Mann total und übernatürlich geheilt. Allerdings, ab Kapitel 4 wendet sich die Stimmung der ersten Christengemeinde. In Kapitel 4 haben wir die erste Bedrohung. Die Apostel werden bedroht, erste Verfolgung. In Kapitel 5 werden die Apostel geschlagen. Wir haben die ersten innergemeindlichen Probleme. Hananias und Sapphira lügen und fallen beide tot um. Übrigens, das ist ein negatives Wunder. Wir lesen ja von Toten, die auferstehen. Hier lesen wir von Lebendigen, die tot werden. Beide wunderartig. In Kapitel 6 gibt es Streit innerhalb der Gemeinde. Juden und Griechen streiten miteinander. In Kapitel 7 wird Stephanus zu Tode gesteinigt. Und in Kapitel 8 wird die ganze Christengemeinde zerstreut. Ich sage das deshalb, weil wenn irgendjemand die apostolische Gemeinde wieder haben will, dann muss er das ganze Paket nehmen, nicht nur die ersten drei Kapitel. Aber hier sind wir noch in den Flitterwochen. Und Petrus und Johannes gehen um 3 Uhr nachmittags in den Tempel und da sitzt einer gelähmt, er steht nicht, er sitzt und er bettelt. Sie kannten ihn, er saß schon lange da und er wurde aufmerksam auf Petrus und Johannes. Und er hoffte sich ein bisschen Geld. Und dann sagt Petrus zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe kein Geld. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Und ich möchte jetzt über zwei Dinge reden, und zwar in erster Linie aus dem Leben des Petrus. Nämlich, erstens seine geistliche Tiefe und zweitens seine geistliche Quelle. Betteln und bekommen, das ist das Thema. Seine geistliche Tiefe. Petrus wusste, dass er etwas zu geben hatte. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das stimmt auch auf geistlicher Ebene. Du kannst anderen nur so viel geben, so viel du besitzt. In anderen Worten, dein geistlicher Einfluss auf andere Menschen wird kaum größer sein als deine geistliche Tiefe. Andersherum, wenn deine geistliche Aufgabe größer ist als deine geistliche Tiefe, dann wirst du daran zerbrechen. Du wirst vielleicht versuchen, es aus dem Fleisch, aus dir selbst zu tun, und das endet meistens im geistlichen Burnout. Das beste Beispiel dafür ist Petrus selbst. In Matthäus Kapitel 16, da fragt Jesus mal seine Jünger, was sagen die Menschen so, wer ich bin? Sie sagen allerhand. Und dann sagt er, wer sagt ihr, dass ich bin? Und da antwortet Petrus in Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater, der im Himmel ist. Jesus sagt, Petrus, das wurde dir offenbart, gewaltig. Ein paar Verse später erklärt ihnen Jesus, dass er gekreuzigt, dass er sterben wird, dass er getötet werden wird. Und dann sagt Petrus, das ist vielleicht ein paar Minuten später, das soll mit dir nie geschehen. Er fing an, das ist im Vers 22, Petrus fing an, Jesus zu tadeln, indem er sagte, Herr, das darf keinesfalls geschehen. Und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist ein Ärgernis. Interessant. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Die Theologie des Petrus war größer als seine geistliche Tiefe. Das ist auch heute möglich. Du kannst großes Bibelwissen haben, große Bibeltreue, aber sie kann größer sein als eine geistliche Tiefe. Großes Bibelwissen ist keine Garantie für eine tiefe Christusbeziehung. Im nächsten Kapitel haben wir die Geschichte, wo Jesus mit Elia und Mose am Berg der Verklärung ist. Und drei Jünger kommen nach, einer davon Petrus. Und Petrus war wieder mal etwas überwältigt und er will bauen. Im Vers 4, Petrus sprach, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Moses und Elia. Und er hätte wahrscheinlich noch nicht aufgehört zu reden. Aber dann spricht Gott der Vater und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. In anderen Worten, Petrus, halt mal deine Klappe und hör auf Jesus. Dieses Erlebnis, Jesus, Elia und Mose verklärt auf diesem Berg zu sehen, ist was Gewaltiges. Das ist ein geistliches Erlebnis. Aber das geistliche Erlebnis war größer als seine geistliche Tiefe. Das kann auch heute geschehen. Manche Christen haben geistliche Erlebnisse, auf die sie sich immer beziehen, aber sie ist größer als ihre geistliche Tiefe. Dann, wir kennen die Geschichte aus Matthäus 26, wo Jesus zu den Jüngern sagt, dass sie ihn alle verraten werden oder verlassen werden zumindest. Da sagt Petrus zu Jesus, ich werde mich niemals an dir ärgern. Und dann sagt Jesus, du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm, das ist Matthäus 26, Vers 35, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wir wissen die Geschichte, er hat ihn verleugnet, er weinte bitterlich. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Seine Hingabe war größer als seine geistliche Tiefe. Was lernen wir daraus? Wenn unser theologisches Wissen oder unsere persönlichen Erlebnisse oder unsere gut gemeinte Hingabe größer ist als unsere geistliche Tiefe, werden wir versagen. Ein gewisser Roland Kurt, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich habe ein Zitat gelesen, sagte: Die Evangelikalen haben viel Bibelwissen, aber wenig Verständnis. Sie essen mehr vom Baum der Erkenntnis als vom Baum des Lebens. Denn wisst ihr, unsere geistliche Tiefe bestimmt, wie wir leben in unserer Familie, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Und hier müssen wir uns selber immer wieder prüfen. 2. Korinther 13, Vers 5, einer meiner Lieblingsverse, da sagt Paulus: Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Oder erkennt ihr nicht, dass Christus in euch lebt? Es sei denn, ihr seid durchgefallen. Das ist die Prüfung. Die geistliche Tiefe ist, wie sehr wir verbunden und abhängig sind von Jesus Christus. Und das wusste Petrus. Das zweite, seine geistliche Quelle. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Wenn wir gut gemeint aus dem Fleisch handeln, so wie Petrus es immer getan hat, dann bringt uns das letztlich zur Verzweiflung, und das ist das Beste, was uns passiert. Dann werden wir zu Bettlern. Ich treffe immer wieder Christen in meinem Reisedienst auch, wo sie sagen: Hans-Peter, ich habe jetzt jahrelang treu gedient, aber ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und ich sage immer dasselbe: Gratulation, du bist am besten Platz, an dem du sein kannst. Denn jetzt weißt du, du brauchst Jesus. Jetzt wirst du zum Bettler. Denn seht ihr, solange wir selber Christ sein können, solange kann Jesus im Himmel bleiben. Wir brauchen ihn nicht. Aber wenn wir nicht mehr können, so wie der Petrus, er weinte bitterlich, erkennen wir, ich brauche etwas, das ich nicht habe. Und Petrus sagte zu diesem Bettler: Das, was ich habe, das gebe ich dir. Petrus wusste, was er hatte. Und er wusste, dass das, was er hatte, kann auch diesen Bettler, diesen gelähmten Bettler, total verändern. Was hatte Petrus? Was konnte er ihm weitergeben? Darunter zwei Punkte. Erstens, er kannte seine totale Abhängigkeit zu Jesus. In den 3 Jahren der Christusnachfolge war Petrus auf sich selbst gestellt. Er war der gute Jünger. Nach 3 Jahren Christusnachfolge hat er erkannt: Ich weiß, dass ich nichts kann. Sokrates hat gesagt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Petrus sagte: Ich weiß, dass ich nichts kann. 3-mal hat er ihn verleugnet, und dann, nach der Auferstehung, ging Petrus fischen, obwohl Jesus zu ihm gesagt hat, 3 Jahre vorher: Ich werde dich zum Menschenfischen machen. Er ging wieder Fische fischen, und nicht mal das konnte er mehr. Und einige Wochen später wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er stand auf, wollte erklären, warum er nicht besoffen ist, und 3000 bekehren sich. Und wisst ihr, was die Erklärung ist? Petrus hat erkannt: Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist Christus alleine. Darum sagt Petrus, als die ganze Menge zu ihm kommt, nachdem der Gelähmte geheilt wurde, kommen die ganz aufgeregt zu Petrus, was er dafür ein Wunder vollbracht hat. Und er sagt: Männer von Israel, was verwundert ihr euch oder was schaut ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit etwas bewirkt? Petrus sagt: Gratuliert nicht mir, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob, der Jesus auferweckt hat, und er hat's getan. Ich weiß, was ich bin, ein Versager. Aber ich weiß auch, wer Jesus ist, der Fürst des Lebens, sagt er im Vers 15. Seht ihr, geistliche Tiefe erkennt man nicht an der exakten Theologie. Geistliche Tiefe erkennt man daran, wie abhängig wir von Jesus leben. Das ist geistliche Tiefe. Frage an dich. Lebst du in dieser Abhängigkeit zu Jesus? Und diese Erkenntnis kommt nicht aus der Theorie, sondern die kommt meistens daraus, wenn wir total versagen. Dann erkennen wir, ich brauche Jesus. Diese Erkenntnis, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt. Darum kann ich nichts anderes predigen. Ich habe als 15-Jähriger mein Leben Jesus gegeben in unserer evangelischen Gemeinde in Ramsau. Wir hatten einen guten Jugendleiter damals. Aber ich habe dann als Christ gelebt, mehr oder weniger, aber als 18-Jähriger habe ich erkannt, ich schaffe es nicht. Ich habe meine Bibel gelesen, da steht, du sollst deine Nachbarn und deine Feinde lieben. Und ich dachte, das ist nichts für mich, das schaffe ich nicht. Und ich habe eigentlich als 18-Jähriger aufgehört, Christ zu sein, weil es war mir zu schwer. Und lange Geschichte, aber ich habe als 23-Jähriger dann Major Thomas getroffen, der Gründer der Fackelträger. Und ein Satz, wenn ich zusammenfasse, da kamen mir, ich nenne es die Zeit, als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Da hat er gesagt, Christsein ist nicht leicht. Da habe ich gedacht, ja, du hast recht. Da hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Und dieser Satz hat mir Hoffnung gegeben. Ich kann nicht Christ sein. Und dieser Satz hat mich verwirrt, aber Hoffnung gegeben, dass es etwas gibt, das ich noch nicht weiß. Und das, was ich nicht wusste, ist, dass nicht ich mich bemühen muss, Christ zu sein. Es ist Christus, der in mir lebt, von dem ich abhängig bin, jeden Tag meines Lebens. Und so stehe ich heute jeden Tag in der Früh auf und sage, Herr Jesus, ich kann diesen Tag nicht leben. Ich kann keine ewigen Werte produzieren, nur du kannst das. Hier, nimm dieses Stück Fleisch, nimm diesen großen Mund und tu, was du willst. Nicht mein Tag, es ist dein Tag, abhängig von dir. Paulus sagte, ich lebe, aber nicht ich. Es ist Christus, der in mir lebt. Zweite Frage, hast du dieses Geheimnis entdeckt? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das Geheimnis, nennt es Paulus. Petrus kannte diese Abhängigkeit und das hat er diesem Mann gegeben. Das, was ich habe, das gebe ich dir, Christus. Und noch ein zweites und letztes. Petrus kannte nicht nur seine Abhängigkeit, er kannte auch seine Gabe. Es ist wichtig, dass wir uns auch erkennen, welche Gabe Gott uns gegeben hat. Er schaute den Mann in die Augen und sagte, geh umher. Und dieser Mann wurde übernatürlich, augenblicklich durch ein Wunder geheilt. Das war übrigens, Heilung war eine Gabe der Apostel. Und Petrus als ein Apostel hatte ebenfalls die Gabe der Heilung. Wir lernen übrigens aus der Apostelgeschichte nur nebenbei, dass Wunder und Zeichen zum apostolischen Amt gehört haben. Es stimmt nicht, dass in der Apostelgeschichte jeder Hans, Franz und Sepp Wunder vollbrachte. Es war eine apostolische Funktion. Wenn wir das nicht beachten, entsteht Verwirrung über die Gabe der Heilung. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 43 hatte Monika vorgelesen. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 lesen wir zum Beispiel, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 12 verteidigt Paulus sein Apostelamt und sagt, ich bin ein Apostel, denn ich habe Wunder getan. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass sogar der Schatten von Petrus, wenn der Schatten von Petrus auf dich fiel, dann warst du geheilt. Es war gewaltig. Zum Mittag war nicht viel los, aber nachmittags wurden viele geheilt. Ist es so? Oder in der Apostelgeschichte 19 lesen wir, wenn die Taschentücher von Paulus auf Kranke gelegt wurden, die wurden geheilt. Wenn ich mein Taschentuch auf einen Gesunden lege, wird er krank. Und die Frage ist, wenn man das durchliest, warum genügte nicht der Schatten eines Andersgläubigen, eines normalen Gläubigen? Warum nicht das Taschentuch von irgendeinem Christen? Nein, es waren die Apostel, die diese Gabe hatten. Es war eine apostolische Gabe. Außerdem dazu sagen muss ich natürlich, es stimmt, dass die Apostel die Gabe hatten, nicht alle anderen, aber es gab einige andere, die das auch hatten, zum Beispiel Stephanus oder Philipp. Das waren keine Apostel. Es gibt auch heute Leute, die Gabe der Heilung haben, aber nicht jeder hat sie. Ich glaube auch an Heilung, aber nicht so sehr an die Praxis sehr oft, wie es gemacht wird. Aber das ist nicht der Punkt. Petrus erkannte die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und er wusste, dass er diesem Mann etwas geben kann. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Dritte Frage an dich. Kennst du deine Gabe? Ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du heute mal ein paar Minuten Zeit. Setz dich hin und schreib 3 deiner Gaben auf. In der Reihenfolge der Priorität. Es ist wichtig, dass du deine Gabe kennst. Oft, wie ich vorhin gesagt habe, oft fragen mich junge Leute am Dauernhof, ist Predigen meine Gabe? Sag ich, wenn du gefragt wirst, predige. Wenn sie dich wieder fragen, ist es deine Gabe. Wenn sie dich nie mehr fragen, ist es nicht deine Gabe. Es ist relativ leicht. Tu alles, wozu du gefragt wirst, wo du erfrischt wirst, das ist wahrscheinlich deine Gabe. Das, was dich auslaugt, ist wahrscheinlich nicht deine Gabe. So ist die Apostelgeschichte 3 die Geschichte von 2 Bettlern und von 2 Empfängern. Petrus wurde zum Bettler und hat dadurch empfangen. Er empfing den Heiligen Geist, Jesus selbst. Und darum konnte er einem anderen Bettler dasselbe geben, was er empfangen hat, nämlich Jesus selbst. Und das ist unsere Geschichte. Wir wollen Jesus zu Menschen bringen. Und jeder, der bettelt, der fragt, der wird empfangen. Und das ist die wunderbare, das Vorrecht, das wir als seine Kinder haben. Ich danke noch, lieber Vater, hab Dank für diesen Morgen. Danke, Vater, für die lieben Menschen hier. Mögest du sie segnen und zum Segen setzen. Ich bete, Herr, dass wir erkennen, dass wir nur in der absoluten Abhängigkeit von dir frisch bleiben können, ein Segen sind, weil du es bist, der ein Segen ist, in und durch uns. Vater, zeig uns, wo wir vielleicht aus dem Fleisch, aus eigener Kraft versuchen, dein Evangelium und deine Botschaft zu verkündigen und dabei müde werden. Und dass wir lernen, in erster Linie abhängig zu sein von dir, so wie Petrus. Und dass wir dann sagen können, das, was wir haben, das geben wir euch, nämlich Christus. Nicht unsere Hingabe, nicht unser Bibelwissen, sondern unsere Abhängigkeit von dir. In der wollen wir leben und die wollen wir weitergeben. Zeig uns auch unsere Gaben, Herr. Ich bete für viele hier, die vielleicht nicht im Klaren sind, die noch gar nicht drüber nachgedacht haben vielleicht, dass du ihnen zeigst, wo du sie begabt hast. Und du hast jeden anders begabt. Und dafür danke ich dir. Ich bete all diese Dinge im Namen unseres lieben Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.